Herzlich willkommen bei PetaJoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Bei PetaJoule sprechen wir regelmäßig über Energiethemen, die Österreich bewegen. Mein Name ist Christoph Dollner-Gruber und heute geht es um das Thema Framing. Und die Frage, wie wir Framing einsetzen können, um die Transformation in eine saubere Energiezukunft besser unterstützen zu können. Wir haben heute einen besonderen Gast, Christoph Hofinger ist bei uns. Er ist Geschäftsführer von SORA, wissenschaftlicher Leiter und berät politische Akteure und Vertreter der Wirtschaft in Sachen Strategie und Kommunikation. Besser kennen wir ihn aus dem Wahlstudio, wo er gemeinsam mit seinem Team Hochrechnungen durchführt und uns Wahlanalysen näher bringt. Herzlich willkommen, Herr Hofinger.
Hallo und danke, dass ich hier sein kann.
Das Gespräch wird mit ihm Klaus Kreiger führen. Klaus Kreiger leitet bei uns die Kommunikation und ist im Endeffekt schuld daran, wieso wir uns mit Framing auseinandersetzen. Hallo Klaus und gleich die Frage, wieso machen wir das überhaupt?
Ja, danke Christoph. Wieso machen wir das? Wieso beschäftigen wir uns mit Framing? Also grundsätzlich beschäftigen wir uns in der Österreichischen Energieagentur viel mit Kommunikation. Öffentlichkeitsarbeit ist sicher ein wesentlicher Pfeiler unserer Arbeit. Wir haben auch schon vor einem Jahr gemeinsam mit Österreichs Energie in einem Barcamp, das war das Future is Strom Camp, uns mit der Frage auseinandergesetzt, wie wir mehr Begeisterung für die Energiewende schaffen können. Wenn das interessiert, der kann am besten googeln, Stromcamp Future E und Energieagentur, da findet man ein paar der Ergebnisse. Ja, und heute haben wir schon die Freude gehabt, bei uns im Haus einen Vortrag von Herrn Hofinger zum Thema Framing zu hören. Und deshalb freut es mich umso mehr, dass wir jetzt noch ein Gespräch führen dürfen. Ja, und mit dieser kurzen Einleitung würde ich auch gleich schon ins Gespräch springen. Framing ist etwas, das meines Erachtens jetzt eher auch gerade viel in den Medien war und immer mehr Thema wird. Herr Hofinger, können Sie uns in wenigen Worten quasi kurz erklären, was ist denn das überhaupt?
Ja, Framing ist etwas, das wir immer tun, wenn wir sprechen und Sprache verwenden. Also es mag zwar jetzt modern sein, aber in Wirklichkeit haben das wir alle schon als Kind gelernt und wir können uns damit nicht beschäftigen, dann läuft es halt unbewusst und wir können uns damit beschäftigen. Dann haben wir die Chance, Sprache bewusster zu verwenden und beim Framing geht es in der öffentlichen Debatte vor allem darum, dass wir die Sprache mit unseren Werthaltungen und unseren Zielen zusammenbringen. Und wenn wir das ungeschickt machen, dann verwenden wir Worte, Begriffe und Sätze, die möglicherweise mit unseren Zielen und Werten nichts zu tun haben oder die für die sogar schädlich sind oder die hintertreiben. Oder durch Framing können wir uns überlegen, wie können wir Menschen für wichtige Ziele gewinnen und da ist gerade das Thema Energie ein extrem spannendes Beispiel.
Können Sie uns vielleicht gleich ein konkretes Beispiel geben, vielleicht sogar aus der Energiewelt?
Ja, also für ein Beispiel aus dem Thema Verkehr, das ja mit Energie wahnsinnig viel zu tun hat. Und was wir im Lauf der Jahre gelernt haben, ist, dass es in der öffentlichen Debatte nicht wahnsinnig hilfreich ist, wenn ich den Menschen sage, ich nehme euch eure Freiheit weg, während wenn ich glaubhaft argumentieren kann, dass meine Maßnahmen mehr Freiheit bringen und weniger Zwang, dass ich dann Vorteile habe. Und ich kann die gleiche verkehrspolitische Maßnahme so kommunizieren, dass ich sage, ich will den Autoverkehr reduzieren oder ich kann genau den gleichen Verkehrsplan kommunizieren und sagen, ich mache alternativen öffentlichen Verkehr attraktiver und gebe wer mehr Wahlmöglichkeit. Das heißt, jemand, der will, kann sein Auto stehen lassen. Das sind in Wirklichkeit die gleichen Ziele, aber so formuliert und wenn sie einmal so formuliert, dass ich mehr Freiheiten habe, was ja auch objektiv stimmt, umgekehrt, wenn Autofahrer das Gefühl haben, es herrscht Zwang, ihnen wird die Freiheit genommen, das Auto zu verwenden, auch in Situationen, wo sie es gerne hätten. Das plant zwar niemand, aber so kann ein Stadtentwicklungsplan missverstanden werden. Dann werden sie sich verständlicherweise dagegen wehren. Und den Autoverkehr habe ich natürlich auch bewusst genannt, weil er für die Zukunft des Klimas und unseres Energiesystems eine sehr große Rolle spielt.
wenn ich nun in der Lage bin, dass es Frames gibt, die nicht das unterstützen, was ich eigentlich möchte oder was meine Ziele sind, dann versucht man das zu ändern. Man spricht dann auch von Reframing. Wie kann ich mir das vorstellen? Was mache ich da oder wie kann ich das versuchen?
Ja, das ist eine der spannendsten Herausforderungen und das beherrschen eigentlich gar nicht so viele Menschen. Viele hoffen, dass sie durch eine schlichte Verneinung schon die Dinge in ihrem Sinn beschreiben können. Also jemand sagt zum Beispiel, naja, Europa ist am Ende, würde jemand sagen, jetzt zum Beispiel bei der Europawahl von Parteien, die nicht an das Projekt Europa glauben. Und wenn dann jemand anderer darauf antwortet, und das ist jetzt, Entschuldigung, ein Originalzitat, Europa ist nicht am Ende, dann habe ich den Frame, dass Europa quasi in einer Sackgasse ist und nichts mehr weitergeht und wir keine gemeinsamen Ziele mehr haben, sozusagen nicht erfolgreich aus den Angeln gehoben, sondern ich habe nur den bestehenden Frame verstärkt, obwohl ich ihn verneint habe. Das heißt, Reframing ist die gleiche Sache mit eigenen Worten so zu beschreiben, dass sie meinen Werthaltungen entspricht. Und im konkreten Fall hätte dieser Europapolitiker, das Zitat stammt übrigens von Matteo Renzi, sagen können, wir haben noch viel gemeinsam vor in Europa, oder denn auf diesem Weg wird Europa noch gehen. Aber er hat das Ende geframed und dadurch ist ihm das Reframing nicht gelungen.
Also niemals auf die Frames von anderen einsteigen, weil dann würde man sie noch weiter verstärken, verstehe ich das richtig?
Ja, das ist eine spannende Frage. Reframing soll ja nicht dazu führen, dass die Menschen ständig das Thema wechseln. Also das Spannende ist, beim Thema zu bleiben, aber die Wortwahl der anderen nicht unbedingt zu übernehmen. Das ist ein ganz interessanter Fall, ist Präsident Trump, der nachgewiesenermaßen ständig lügt, wenn er was sagt. Also es gibt Dutzende Lügen aus dem Weißen Haus, praktisch täglich. Und George Lakoff, der ja sozusagen der Altmeister der Framing-Theorie ist, sagt, Trump zu wiederholen, wenn er eine Lüge gesagt hat, würde ja diese Lüge ja nur verstärken. Und das Spannende ist dann einmal, mit der Wahrheit zu beginnen, mit eigenen Worten, dann auf eine Lüge möglicherweise einzugehen. Dazu muss ich sie gar nicht wörtlich zitieren, aber zumindest erwähnen oder paraphrasieren und dann wieder auf die Wahrheit zurückzukommen. Das heißt, ich beschäftige mich sowohl mit dem, was Trump tut und sagt, aber ich verwende seine Wortwahl nicht, weil damit würde ich seine Frames stärken.
Mhm. Danke. Eines der Takeaways auch aus dem Vortrag, den wir heute schon von Ihnen gehört haben, für mich ist, dass Menschen das Faktische oft nicht so stark beachten, sondern vielmehr das Moralische. Es geht also ganz stark um Werte. Und ich denke mir, das ist natürlich, hat große Bedeutung für politische Kommunikation. Wenn ich jetzt an Unternehmenskommunikation denke oder auch in der wissenschaftlichen Kommunikation, geht es in erster Linie ja häufig um Fakten. Da tun wir uns wahrscheinlich schwer, auf einmal in Werten zu denken. Das sehe ich als große Herausforderung. Wie sehen Sie das?
Es gibt tatsächlich die Herausforderung, dass viele, die kommunizieren, glauben ja, durch die Fakten allein kann ich irgendwas bewegen. Und ein schönes Beispiel, weil Sie auch Wissenschaft genannt haben, wären zum Beispiel wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Impfen. Da ist es durchaus möglich, mit Fakten Menschen entweder zu langweilen oder sogar in die falsche Richtung zu bekommen. Und eine Diskussion zum Thema Impfen hat natürlich einen moralischen Aspekt. Da geht es um die Gesundheit von Menschen und es geht aber auch um Fragen der Freiheit. Also ist ein doppelt spannendes Thema aus Sicht des Framings. Und die Fakten zum Thema Impfen einzubetten in eine Diskussion, wie viel Gesundheit und Freiheit wollen wir in der Gesellschaft, das kann diesen Fakten enormes Gewicht verleihen und sie auch in einen Rahmen betten, wo er für die Menschen relevant wird. Also das ist die alte Sehnsucht der Aufklärung. Ja, wir müssen nur die Wahrheit sagen und sie wird sich schon durchsetzen und sie wird was bewegen. Aber in dem Punkt hat sich da die Aufklärung schlicht und einfach getäuscht. Die Aufklärung hat sich nicht in dem Anspruch getäuscht, dass sie versucht, die Welt und das Leben besser zu machen. Aber dazu brauchen wir Emotionen und brauchen wir das Einbetten von Fakten in eine Frage, was ist der Weg in Richtung Verheißung, gute Gesellschaft und was ist der Weg ins Verderben, in die Apokalypse?
Sie haben es jetzt schon implizit angesprochen, aber gibt es Frames oder solche Deutungsrahmen, die für uns alle gelten, sozusagen archetypisch sind, oder unterscheiden die sich sehr stark? Wie kann man das erklären?
Es gibt zum einen sehr spezifische Frames, die damit zu tun haben, was in welchen Rahmen ein Wort, ein Thema gerade eingebettet sind. Und darüber hinaus gibt es aber Debatten und prototypische Frames, die praktisch universell, also für alle Menschen, Bedeutung haben. Beispiel: Menschen streben in der Regel nach mehr Freiheit und versuchen, Zwang oder Gefangenschaft zu vermeiden. Menschen wollen in der öffentlichen Debatte, neigen sie eher dazu, den Vorschlägen zu folgen, die sagen, das Leben wird gestärkt, die Gesundheit wird gestärkt, wir schlagen sozusagen Krankheit und Tod ein Schnippchen. Auch Gerechtigkeit ist ein starker universeller Frame und das betrifft sowohl Menschen links als auch rechts der Mitte. Und auch Fragen, können wir auf uns als Gemeinschaft stolz sein? Damit meine ich nicht primitiven Nationalstolz, sondern den Stolz, den eine Gemeinschaft hat, wenn sie ihre Werthaltungen umsetzen kann, also zum Beispiel Empathie für Schwache. Und alle diese Dinge sind Material, die praktisch alle verwenden können, weil sie auch sehr breit wirken und es ist dann oft erstaunlich, wie selten sie zur Anwendung kommen.
Wenn man diese Frames im Kopf hat, was ist dann schiefgelaufen bei der Kommunikation der Energiewende aus Ihrer Sicht bisher?
Sie haben ja schon ein sehr interessantes Wort verwendet, nämlich die Energiewende. Wenn wir zurückdenken an Moses, dann hat er das Volk aus Ägypten geführt mit der Verheißung, wir gehen irgendwo hin, wo es besser ist. Aber da haben die Menschen irgendwo schon damals, und da gibt es viele Beispiele aus den letzten 2000 Jahren, die Menschen lassen sich gern mitnehmen auf eine Reise in eine bessere Welt. Dazu haben sie sich auch als politische Wesen zusammengefunden. Die Energiewende ist als Begriff schon ein problematischer, weil da drehe ich um. Ja, wohin drehe ich denn dann um? In die Vergangenheit. Okay, die Vergangenheit vor dem Fossilen, ist da die damit gemeint? Aber in der Vergangenheit gab es ja auch keinen Sonnenstrom. Also die Frage wird hier schon sehr spannend. Ist der Begriff Energiewende eine, der die Menschen wirklich mobilisiert? Ein anderer Aspekt, der im Klimadiskurs immer wieder zu kurz kommt, ist die Frage, wem nutzt denn das alles? Und da ist es sehr spannend, sich mit einem Wort auseinanderzusetzen, das ich jetzt ganz bewusst nicht verwendet habe, nämlich das Wort Klimaschutz. Klimaschutz ist in aller Munde, aber aus meiner Sicht ein Wort, das denen, die sich um das Klima Sorge machen, eigentlich nicht wirklich weiterhilft. Es ist in Analogie vermutlich entstanden zu Naturschutz und wahrscheinlich Tierschutz. Aber bei Naturschutz und Tierschutz schützen wir etwas Belebtes. Bei Tierschutz Lebewesen, mit denen wir Mitgefühl, Empathie haben. Das Klima zu schützen, das uns momentan vielleicht gerade schädigt, ist das wirklich ein Ziel? Das Klima ist auch nicht belebt, hat sozusagen keine Eigenberechtigung auf Unversehrtheit. Warum ist das so relevant? Menschen lassen sich bewegen, weil eine ganz große Triebfeder Empathie ist mit Lebewesen, mit Kindern, mit älteren Menschen, mit ihrer Gemeinschaft als Ganzes. Aber das Wort Klimaschutz bringt diese Empathie, dieses Mitgefühl mit Lebewesen eigentlich nicht auf den Punkt. Und insofern versuchen wir, eines der größten Projekte, das wir vor uns haben, ja, das ist vergleichbar vielleicht mit dem Beginn des Eisenbahnbaus im 19. Jahrhundert, mit einem Vokabular durchzuführen, das die Menschen nicht bewegt. Und wenn der Umbau unseres Energiesystems scheitern sollte, dann scheitert er vermutlich auch daran, dass das Vokabular schlecht geframed, also untauglich ist.
Wenn ich jetzt ganz an die Praxis denke, ans Operative, ich bin jetzt in einem Unternehmen, in einer kleineren Organisation tätig, höre erfreulicherweise diesen Podcast und denke mir, Herr Hofinger hat definitiv überall recht, aber wie schaffe ich, dass ich jetzt quasi im gesamten deutschsprachigen Raum neues Vokabular, neue Deutungsrahmen einführe? Parteien mögen hier sozusagen in der Diskurshoheit besser aufgestellt sein, aber als kleines mittelständisches Unternehmen tue ich mir da ja sehr, sehr schwer. Ist Framing nur etwas für die Großen?
Also es können die Bürgerinnen und Bürger natürlich versuchen, auch Einfluss zu nehmen. Ja, und es gibt immer Debatten über Wortwahl und es gibt dann schon auch Trends manchmal, wo sich gewisse Worte auch durchsetzen, weil Menschen das Gefühl haben, das passt besser. Natürlich, ein Wort wie Klimaschutz wird so lange die Debatte prägen, solange alle politischen Akteure und sonstigen wichtigen Stakeholder es ständig verwenden. Das dauert eine gewisse Zeit. Es gibt aber auch interessante Phänomene, dass die beiden Klassiker wie Erderwärmung und Klimawandel auch bei denen, die hier was bewegen wollen, beide als Begriffe zu Recht ein bisschen aus der Mode kommen. Und ich kann als Einzelner bei den Begriffen, die Debatte prägen, vielleicht nur einen kleinen Beitrag leisten. Was ich machen kann, ist in meinem Bereich als Unternehmen oder als Gemeinde vielleicht doch auch etwas ändern. Und diese kleinen Beiträge summieren sich dann vielleicht in Summe auf.
Wäre es dann aus Ihrer Sicht sinnvoll, wenn Sie die österreichische Energiewirtschaft auf ein Wording der 5 oder 10 wichtigsten Begriffe einigt und diese verwendet in Zukunft?
Das wäre eine schöne Aufgabe. Ja, also es ist natürlich notwendig, dass die Akteure das wirklich auch aus vollem Herzen machen, damit sie es eben nicht als Zwang und Verlust von Freiheit erleben, sondern sozusagen sondern als erfolgreiches gemeinsames Handeln. Aber ich halte das für eine wichtige Komponente in einem möglichen Erfolg, diese große Aufgabe zu bewältigen, dass unter anderem die Energiewirtschaft und zusammen mit der Politik sich überlegt, wie nennen wir das Ding? Wie nennen wir das, was wir nicht wollen, also die Probleme, so dass es klar ist, dass es Probleme sind? Und wie verwenden wir eine Sprache, die authentisch ist? Ja, da geht's nicht um Mogelpackungen. Ja, also das wäre Framing falsch verstanden, sondern es geht darum, eine Sprache zu finden, die auf authentische Weise das ausdrückt, was sie transportieren will. Und da gibt's sicher noch einige Meter zu machen im Klima- und Energiediskurs.
Nochmal ganz konkret gefragt oder auf operative Ebene gefragt, wie entsteht denn jetzt so ein Frame? Also quasi unter der Dusche, wenn man gerade die Gedanken schweifen lässt oder mit viel Marktforschung, wie kann man sich das vorstellen?
Es gibt hier alle möglichen Fälle. Es kann wirklich sein, dass ein guter Begriff quasi in der Dusche oder in der Badewanne entsteht oder beim Spazierengehen und beim Joggen. Aber was sich sicher zeigt, wenn davor einiges an Forschung steht, an Überlegungen, Teamüberlegungen, dann ist es oft leichter, einen sehr passenden Begriff zu finden und einen neuen Begriff einzuführen. Also ein Beispiel dafür aus der Bildungsdebatte ist der Chancenindex, der ausdrückt, dass Kinder in benachteiligten Schulen, in Schulen, die es schwieriger haben, mehr Ressourcen bekommen, und so ein Begriff ist auch das Ergebnis eines Seminars. Also es kann durchaus erfolgversprechend sein, sich einen Tag lang zusammenzusetzen, da mal damit zu beginnen, welche Begriffe will ich einmal kübeln, also zu überlegen, hoppala, da gibt's ja Begriffe, die lösen entweder nichts aus, das heißt, jemand anderer wird da vielleicht einen Kampfbegriff dagegen finden, der meinen Begriff sozusagen ins Hintertreffen bringt, weil er zu technisch, zu blutleer ist. Oder ich komme drauf, meine Begriffe sind vielleicht sogar kontraproduktiv, wie schon die erwähnte Energiewende. Oder auch anderes Beispiel, erneuerbare Energien wäre auch so ein Kandidat für ein Eintagesseminar. Das ist natürlich schwierig, weil ihn alle verwenden, aber Elisabeth Wehling, die ein Buch über Framing geschrieben hat, weist zu Recht darauf hin, wenn ich Energien erst erneuern muss, dann klingt es ja nach Arbeit und anstrengend und es drückt gar nicht aus, dass wir aus von der Sonne über das Wetter, ohne dass wir uns einmal anstrengen müssen, unerschöpfliche Energiereserven haben. Natürlich muss ich sie einsammeln, aber die Energien an sich muss ich nicht erneuern. Hier nur als Beispiel dafür, dass ich zu Beginn eines Seminars mich einmal darauf einigen kann, wo habe ich eigentlich ein Problem, wo bin ich eigentlich unglücklich mit den Frames, in die meine Begriffe eingebettet sind. Und dann hilft es natürlich, Forschungsergebnisse zu haben, die unterstützen das, weil ich auch in Umfragen sehe, welche Frames aktivieren Menschen, begeistern sie für ein Ziel. Und wenn ich gemeinsam im Team nachdenke und wenn sich einige kluge Köpfe, die vielleicht aus verschiedenen Bereichen kommen, ihre Köpfe eben zusammenstecken, dann kann dann schon was weitergehen.
Das heißt, wir müssten uns streng genommen in Zukunft von vielen Begriffen, Begrifflichkeiten aus Wirtschaft, Technik und Expertentum verabschieden, weil die eigentlich nichts auslösen im Kopf der Menschen. Noch eine Frage zum Thema quasi gute und schlechte Frames. Wir haben gesagt, in Workshops können wir uns gleich mal vielleicht von gewissen Frames verabschieden. Haben Sie noch ein Beispiel von quasi Begrifflichkeiten, von denen man sich verabschiedet hat und von guten Begrifflichkeiten, von guten Frames, die dann am Ende herausgekommen sind und mit denen weitergearbeitet wurde?
Also ein ganz anderes Beispiel fällt mir jetzt ein, dass es nicht wahnsinnig hilfreich ist, und jetzt verlasse ich den Energiebereich, ein Spitalkrankenhaus zu nennen, weil damit das nicht in den Vordergrund gestellt wird, was ein Spital eigentlich leisten soll, nämlich dass ich dort gesund werde. Ne? Da gibt es eben auch noch die Pointe, dass wenn ein Krankenhaus Krankenhaus Nord heißt, es dann noch auch Kälte vermittelt und möglicherweise nicht die Wärme, die mit Empathie, also Mitgefühl verbunden ist. Den Chancenindex aus dem Bildungsdiskurs habe ich schon genannt. Es ist auch so, dass es jetzt neue Begriffe gibt im Zusammenhang, jetzt sind wir wieder beim Thema Energie und Klima, die versuchen, Erderwärmung und Klimawandel abzulösen. Und da, glaube ich, probieren viele noch Begriffe aus, aber es macht durchaus Sinn, sich auf diese Reise zu begeben und zu schauen, ob ich mit Begriffen wie Klimakrise dann auch mehr mobilisiere.
Dann hätte ich noch eine letzte Frage. Wir nähern uns dem Ende des heutigen Podcastes oder dem Interviewteil des heutigen Podcastes. Sie haben es auch schon angesprochen, Framing soll keine Mogelpackung sein. Das wäre falsch verstanden. Aus Ihrer Sicht, ist Framing tatsächlich ethisch vertretbar oder ist es eine Form von Manipulation?
Also ich könnte genauso fragen, ist Sprache ethisch vertretbar? Bei dem Moment, wo wir Sprache verwenden, framen wir auch. Das heißt, die Framing-Debatte zu beenden und sagen, dem Moment, wo wir bewusst framen, sind wir unmoralisch, das wäre der naive Wunsch, dass es sowas gibt wie objektive Sprache, die uns als Sprache zur Wahrheit führt. Begriffe, Sätze, Sprachbilder, alles ist geframed. Das heißt, es hat Verbindungen zu anderen Worten, zu Emotionen, zu Empfindungen. Alles hat ihre Deutungsrahmen. Und es ist auch für eine Gesellschaft, die große Aufgaben hat, eine Überlebensfrage, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn wir sagen, naja, wir wollen die Österreicherinnen und Österreicher und die ganze Menschheit dazu bringen, CO2-frei zu leben, weil sonst fahren wir den Planeten an die Wand. Gleichzeitig sagen wir aber auch, na gut, fürs Framing bin ich mir zu fein, dann kriege ich ein Problem. Ich kann das Framen sein lassen, aber der Preis wäre sehr hoch. Wie alles kann auch so etwas wie Framing missbraucht werden. Aber wenn ich den Missbrauch verhindern will, dann muss ich zumindest verstehen, was hier abläuft.
Vielen Dank. Dann möchte ich sozusagen noch mit einem Zitat schließen, das ich von Ihnen gerade vorhin im Vortrag gehört habe, also die Abwandlung des bekannten Satzes von Paul Watzlawick, man kann nicht nicht framen, wäre für mich ein Fazit. Und in diesem Sinne wenden wir uns unseren Fundstücken zu.
Vielen Dank, Klaus. Also wie ich das richtig rausgehört habe, wäre das fast ein Auftrag an uns, die Energiewirtschaft mit der Politik zusammenzubringen, um gemeinsam Begriffe zu finden, was wir eigentlich wollen mit dieser Transformation in eine saubere Energiezukunft. Ich hoffe, wir können dabei auch auf Ihre Unterstützung zählen. Genauso ist es, Klaus. Wir wollen unseren Hörer und Hörerinnen ja nicht nur Einblicke in Diskussionen geben, sondern auch etwas vermitteln, was aus unserer Perspektive interessant ist, was wir letztens gehört haben, was uns untergekommen ist. Und das ist genau das, das Fundstück der Woche.
Dann beginne ich mit meinem Fundstück. Es ist ein kurzes Fundstück, nämlich es stammt aus der Kronenzeitung und passt aber sehr gut zum heutigen Thema. Denn es geht um Framing, es geht darum, dass wir andere Begrifflichkeiten im Bereich Klimaschutz, im Bereich Klimawandel verwenden. Und ich finde, ein sehr schönes Beispiel ist, wie unser Bundespräsident Van der Bellen bei den Vereinten Nationen war. Also Van der Bellen bei den Vereinten Nationen ist die Überschrift und da findet sich gleich ein Zitat. Der Klimanotstand ist die zentrale Herausforderung unserer Zeit. Die Erderhitzung gefährdet Wohlstand und Frieden. Und das finde ich total spannend, weil Klimanotstand ist ein neuer Begriff für Klimawandel und die Erderhitzung, ein anderer Begriff für Erderwärmung. Und es ist sehr interessant, dass der Bundespräsident das so bewusst einsetzt und hier auf neue Frames zurückgreift. Ja, in diesem Sinne gebe ich weiter zu einem weiteren Fundstück.
Ich habe mitgebracht ein Thema, das jetzt nichts mit Framing zu tun hat, aber es ist ein positives Beispiel aus dem hohen Norden, wo es kalt ist, wo es ungemütlich ist. Es geht um Norwegen. Die Zulassungsstatistik vom März 2019 hat gezeigt, dass der Elektroauto-Verkaufsanteil in Norwegen bei 58,4% liegt. Das heißt, unter allen zugelassenen Fahrzeugen den weitaus größten Anteil ausmacht. Das Ganze hat wahrscheinlich damit zu tun, dass die ersten Tesla Model 3 Europa erreicht haben per Schiff. Aber durchaus eine interessante Richtung, die das Ganze nimmt. 2018 war dieser Anteil 31,2% von Elektroautos an allen zugelassenen Fahrzeugen. Experten rechnen damit, dass sich das 2019 auf um die 50% stabilisieren wird. In Norwegen haben Elektroautos Befreiungen von der Maut, es gibt keine Parkgebühren und umfassende staatliche Förderprogramme für die Anschaffung von Elektroautos, weil die Regierung dort das Ziel hat, ab 2025 nur mehr neue Fahrzeuge zuzulassen, die 100% lokal emissionsfrei laufen.
Danke, Christoph. Ja, Herr Hofinger, haben Sie uns auch ein Fundstück mitgebracht?
Ja, ich habe immer wieder George Lakoff erwähnt. Er inspiriert uns als Person sehr nachhaltig. Er ist eben der Linguist der University of California, Berkeley, hat eben Klassiker geschrieben wie Don't Think of an Elephant. Und er ist zwar emeritiert als Professor, aber immer noch aktiv. Es zahlt sich aus, seinem Twitter-Account zu folgen. Und es gibt auch einen Podcast, das ist der Frame Lab Podcast. Der ist leicht zu finden, also zusammengeschrieben Frame und Lab. Und die Folge 6 in diesem Podcast mit George Lakoff beschäftigt sich mit Klimawandel und ist ein sehr spannendes Gespräch zu diesem Thema. Das wäre mein passendes Fundstück zu diesem Podcast, wäre ein anderer Podcast.
Vielen Dank, Herr Hofinger. George Lakoff folge ich schon auf Twitter, aber in den Podcast muss ich wirklich reinhören. Danke für den Tipp. Ja, meine Damen und Herren, das war's auch schon wieder fast mit dieser Ausgabe von Petterschul. Einen Tipp haben wir aber noch und er hat auch mit Framing zu tun. Wenn Sie mehr über das Thema wissen wollen, dann haben Sie die Möglichkeit, ein Seminar zu besuchen, bei dem es darum geht, den Umbau des Energiesystems zu erklären. Die Schulung wird von Österreichs Energieakademie angeboten und bei mir ist jetzt Birgit Kazarowski von der Strategie- und Kommunikationsberatung Klar, die gemeinsam mit Christoph Hofinger von SORA dieses Seminar bei Österreichs Energie anbietet. Hallo, Frau Kazarowski.
Hallo.
Frau Kazarowski, Sie machen dieses Seminar gemeinsam mit Christoph Hofinger. Worum geht's dabei eigentlich?
Ja, wie der Name schon sagt, das Energiesystem und der Umbau des Energiesystems sind sehr komplex. Es ist nicht leicht zu erzählen, wie das funktioniert, und wir müssen alle Menschen mitnehmen, weil das Energiesystem wird nur dann umgebaut werden können, wenn wir alle mit an Bord haben.
Wann und wo wird das Seminar stattfinden?
Am 13. Juni bei Österreichs Energie am Brahmsplatz 3 im 4. Bezirk in Wien.
Das ist in Wien, okay. Und an wen richtet sich das Seminar? Wer sollte daran teilnehmen?
Wir richten uns einerseits an Kommunikatoren aus allen Unternehmen, die im Energiebereich tätig sind, aber auch an Techniker und alle, die einfach mit Menschen zu tun haben und denen erklären wollen und müssen, was sich für sie in Zukunft ändern wird und auch, wie sich ihr eigenes Verhalten ändern muss. Und es wird zweigeteilt sein. Wir werden einmal gemeinsam die große Story definieren und dann aber auch jedem Unternehmen oder jedem Themenbereich getrennt die Möglichkeit geben, für sich zu definieren, wie sie ihre Aufgabenbereiche am besten an die Frau, an den Mann bringen können.
Vielen Dank, Frau Kaczorowski. Also 13. Juni bei Österreichs Energieakademie die Schulung zum Thema den Umbau des Energiesystems erklären. Wenn Sie sich noch näher informieren wollen, dann haben Sie bei unseren Kommentaren zu dieser Ausgabe einen Link dabei, der Sie zur Anmeldung dieser Schulung führt. Vielen Dank auch nochmal an Christoph Hofinger für die spannenden Einblicke und Antworten auf die Frage, wie wir Framing bei der Transformation in eine saubere Energiezukunft einsetzen können. Das war die heutige Ausgabe von Peter Tschul. Bitte, abonnieren Sie uns bei iTunes, Apple Podcast, Google, Spotify oder der Podcast-App Ihres Vertrauens, und vielleicht geben Sie uns auch eine Bewertung oder Feedback. Wir sind keine Profis und wollen uns da weiterentwickeln in dem, was wir machen, und sind dabei auf Ihre Rückmeldungen angewiesen. Folgen Sie uns bitte auch auf Twitter, Österreichische Energieagentur, damit Sie am Laufenden bleiben, wenn es wieder eine neue Ausgabe von Peter Tschul gibt. Wir hören uns bei Peter Tschul, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur.